Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger, grüß dich. Na, kannst du deine Finger noch bewegen?
Es geht, es geht. Ich sag dir, meine ITler-Hände sind nicht für echte Arbeit gemacht. Das habe ich jetzt wieder gemerkt.
Du hast deine Veranda neu gemacht, also die alte abgerissen und eine neue hingestellt.
Ja, genau, genau. Das waren jetzt ein paar Tage echte Arbeit, will ich sagen. Ja. Also nichts mit KI, nichts mit Tastaturklimpern. Ich hasse es.
Apropos Tastaturklimpern. Ich habe dir letztes Mal von Klack erzählt.
Ja.
Und du hast gesagt, du hast es sofort gekauft. Klack simuliert Geräusche beim Drücken vom Keyboard. Also du drückst das B leise auf deinem Laptop und der macht im Hintergrund so wie früher so eine Cherry-Tastatur oder sonst irgendwas. Erzähl mir, nutzt du Klack immer noch oder überhaupt?
Hier, ohne Witz, ich habe es während unserer Podcast-Aufnahme habe ich das gekauft. Ja, die 5,99 € war es mir locker wert. Und es ist geil. Es ist geil. Ich habe es auf meinem MacBook. Jetzt war auf einer Reise, habe das auf dem MacBook installiert. Habe dann festgestellt, okay, wenn du jetzt unter Leuten bist, keine Ahnung, kurz vor einem Vortrag, wo du noch was einstellst, kommt das nicht so gut. Wenn es dann klackt, da habe ich es dann ausgeschaltet. Aber sonst nutze ich das. Ich finde das geil. Ich habe nur festgestellt, auf meinem Heim-Mac, der hat so Bluetooth-Lautsprecher, da hast du ein kleines Delay durch das Bluetooth. Und das kleine Delay nervt halt. Wenn du eine Taste drückst und das Klicken kommt halt ein paar Millisekunden später, ist blöd. Das ist blöd.
Mhm. Das war das Ähnliche. Du hattest gesagt, du kanntest so eine ähnliche App schon mal von früher. Die hatte genau dieses Manko. Also es scheint zumindest mit den moderneren Versionen eher am Bluetooth zu liegen.
Ja, genau. Also das ist schon relativ nah dran, sage ich mal. Also auf einem, wie gesagt, auf dem MacBook, wo du dieses Bluetooth-Problem nicht hast, ist das perfekt. Da ist es instant, wenn du die Taste drückst, klickt das. Es ist geil. Es macht Spaß. Es macht
aber,
Spaß.
Aber jetzt erzähl mir mal, was, also warum? Also ich habe überhaupt kein Verständnis. Ich habe Verständnis für viele Spaß-Apps oder so, aber dafür, also Krach machen. Man sagt ja auch schon, wenn du jungen Eltern ein Geschenk machst, dann schenk immer das Kinderspielzeug, das keine Geräusche macht, wenn du mit dieser Familie noch befreundet sein möchtest in Zukunft.
Also, ich glaube, das kommt daher, dass ich mit vielen Hörspielen aufgewachsen bin und ich mag so Geräusche. Kennst du das nicht? So Klackern von der Tastatur oder wenn du so auch so über so einen trockenen Kiesboden läufst und so weiter, so richtige so Hörspielgeräusche.
Okay, ja, jetzt muss ich sagen, da hast du mich jetzt ein bisschen eingefangen. Mit der Antwort habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber ja, das würde ich sogar akzeptieren, auch wenn ich ehrlich gesagt von dir kein einziges Hörspiel kenne und ich glaube, du nimmst tagtäglich nicht irgendwelche auf.
Nee, aber ich höre sehr viele,
Sehr schön.
Apropos, man kann uns beim Hörspiel beobachten demnächst wieder, ne? Also wir sind sozusagen auf Tour, weil wir beide nehmen Teil an der ISX-Konferenz von der Vogelakademie und da kann man uns besuchen.
Vier Termine, vier Orte, ne? Also einmal Frankfurt, 3. Juni, München, 9. Juni, Hamburg, 16. Juni und Düsseldorf, 23. Juni.
Genau, da feuern wir ganz schön dann ab. Also wir machen einen Live-Podcast um die Mittagszeit.
Mhm.
In Persona, beziehungsweise einmal nicht komplett in Persona, da bist du nicht da.
Richtig, beim ersten Termin in Frankfurt musst du alleine hin. Da bin ich weit, weit weg im Süden, also im äußersten Süden in Südafrika nämlich, auf einer Konferenz und trage dort vor. Aber da wir da ja keine Zeitverschiebung haben, die Mittagspause habe ich auch dort frei, weil mein Vortrag da irgendwie morgens um 10 ist. Und dann werden wir mal gucken, ob wir den Live-Podcast, den wir dort spielen, einmal aus Frankfurt mit dir und einmal aus Südafrika mit mir hinkriegen. Mal gucken, wie das mit dem Delay ist. Das hatten wir auch noch nicht so.
Ja, das hatten wir noch nicht. Bin ich sehr gespannt. Und dann zum Abschluss jeder Veranstaltung dürfen wir die Abschluss-Keynote halten. Also in Frankfurt mache ich das, weil du bist natürlich nicht da. Und München, Hamburg, Düsseldorf machst dann du. Und ja, da machen wir was Schönes, Interaktives, auf das wir jetzt noch nicht im Detail eingehen, oder?
Nein, wir machen es vielleicht spannend. Es ist wirklich interaktiv und hat was mit Cyberkriminalität und Banden zu tun und ein bisschen Darknet ist auch noch dabei.
Alles Überraschung. Also wer es sehen will, der kommt einfach. Also Frankfurt, 3. Juni im Scandic Hafenpark, München, 9. Juni in der Macherei, Hamburg, 16. Juni, Hotel Grand Elysée. Das klingt schon mal gut. Und Düsseldorf, Design Offices Düsseldorf. Also ich hoffe, wir werden viele Hörer dort begrüßen dürfen.
Ja, sagt gerne Bescheid.
Ja, ja, genau. Wer den Podcast hört, der kriegt nochmal ein spezielles Geschenk von uns. Also, ich hab ja gesagt, ich höre sehr viel Podcast und Musik und so weiter. Die ganze Zeit. Jetzt sind meine heißgeliebten Kopfhörer kaputt gegangen. Also nicht die, die ich mitgewaschen habe, die gehen immer noch. Ja. Aber ich habe noch ein paar bessere Kopfhörer, die ich sozusagen für besseres Noise Cancelling und für bessere Audioqualität gekauft habe. Das ist so AirPods Max, da habe ich richtig investiert.
Okay, also die auf dem Ohr sind, nicht im Ohr. Ja,
genau. Und die sind jetzt nach 4-5 Jahren, haben die nicht mehr geladen. Also gehe ich in den Apple Store, sag du, pass mal auf, wenn ich so viel Geld für Kopfhörer ausgebe, dann erwarte ich schon, dass die Batterie und der Akku da ein bisschen länger hält. Ja. Die waren total nett. Ja, ja, klar, kein Problem. Tauschen wir aus, schicken wir ein, kostet 80 Euro, neue Batterie und dann gehen die wieder. Dann sagt er aber, als ich abgegeben habe, pass auf, es kann sein, dass es was anderes ist, weil diese Kopfhörer, wenn du die kennst, die haben ja so ein Case und du klappst die sozusagen so zusammen und steckst sie in das Case. Bei dieser Drehbewegung kann es passieren, dass ein Kabel in diesen Kopfhörern kaputt geht. Also so ein Kontakt irgendwie, so eine.
Das kenne ich, da gibt es diverse, also auch früher, bei Laptops war es ja früher auch oft ein Problem, dass diese Flachbandkabel zum Monitor hin irgendwann gebrochen sind. Also dann, mechanische Einwirkung ist immer schlecht.
Und dann sagt er, ja, dann kostet es aber nicht 80 Euro zu reparieren, sondern 400.
Hä, man kauft ja neue.
Also dann macht ja gar keinen Sinn. Das macht wirklich gar keinen Sinn, weil das ist die erste Generation und so weiter. Dann sage ich, gut, okay, dann probiert es zu reparieren, wenn es die Batterie ist, gerne, wenn es das andere ist, dann schickt ihr die bitte einfach wieder zurück, weil 400 Euro ist ja ein Witz. Ja, wie erwartet kam dann die Mail von Apple, Batterie ist top, es ist was anderes, sollen wir es reparieren für 400 Euro? Nein, auf gar keinen Fall, her damit. Da habe ich ein bisschen gegoogelt, das sind Fehler. Und also die schlechte Nachricht ist, man kann es nicht wirklich reparieren. Also man kann es schon reparieren, theoretisch, aber das ist alles so, eng zusammengebaut, brauchst Spezialwerkzeug und viel Kenntnis und viel Zeit und ich habe weder das eine noch das andere, um das zu reparieren, also kannst du vergessen, kannst du nicht reparieren. Aber dann finde ich bei Reddit, also der Reddit, die Ressource für alles, einen Thread, wo genau Leute dieses Problem beschreiben. Und sagt einer, pass mal auf, leg die mal 20 Minuten in die Gefriertruhe und dann gehen sie das wieder. Ja.
Das ist halt bei einem Kabelbruch.
Also ist kein Kabelbruch, ist so eine kalte Lötstelle oder sowas, ja, so ein Kontakt, der irgendwie nicht mehr funktioniert.
Aber da macht der Kälte nichts aus, sondern eigentlich eher Wärme. Mit Hitze müsstest du doch dran gehen.
Ja, ich kann es physikalisch nicht erklären, aber sie gehen wieder.
Ist nicht dein Ernst? Du hast es gemacht und es geht?
Ja, es geht. Der Nachteil ist nur, schreibt er auch, das kannst du ein paar Mal machen. Das Problem wird dir auftreten und irgendwann sind die halt kaputt. Ja, also.
Okay.
Aber das hat's gelöst. Kurz in die Gefriertruhe gelegt, die Kopfhörer gehen wieder ganz normal.
Ich verstehe es nicht.
Ja.
Also da zieht sich alles zusammen, insbesondere der Kunststoff sicherlich. Okay, aber ansonsten, wow.
Ja. Okay. Vielleicht kann es ja sein, dass der Kunststoff zusammendrückt und durch dieses irgendein Isolierband, was enger wird, wird das wieder draufgedrückt. Keine Ahnung. Aber es funktioniert wieder.
Witzig. Also ich kannte das Thema mit Gefriertruhe, was weiß ich, Kaugummi in der Jeans oder sonst irgendwas, in irgendwelchen Stoffen, dann kriegt man den raus. Und das funktioniert tatsächlich auch, weil der dann einfach hart genug ist, dass du ihn rausbrechen kannst. Aber das habe ich ja auch noch nicht gehört. Ich habe gerade auch so eine bisschen Bastelstube. Ich habe eine alte Taschenlampe, also alt ist auch übertrieben, die ist jetzt, keine Ahnung, 5 Jahre alt und zwar eine richtig teure LED-Lenser.
Das ist doch nicht alt.
LED-Lenser, bitte?
Das ist doch nicht alt, eine Taschenlampe, die alt ist, ist 40 Jahre alt. Das ist alt für mich.
Ja, ich weiß nicht, ich bin so ein Taschenlampenfreak. Ich habe A, zu viele und B, kaufe ich mir dann immer wieder ab und zu mal eine neue, weil ich mir denke, die muss ich jetzt auch unbedingt haben und merke dann, wenn ich sie habe, das Geld hätte ich mir sparen können, weil die anderen leuchten genauso toll. Aber das, naja, egal, aber pass auf. Ich habe M7RX, glaube ich, heißt sie. Und die funktioniert einwandfrei. Die ist hell wie Sau. Die leuchtet dir ein ganzes Fußballstadion aus, wenn du möchtest. Und da ist innen drin, da wo der Akku ist, ich nenne es jetzt mal dieses Battery Case. Das ist so ein Adapter. Der ist gebrochen beim Zuschrauben. Es hat sich offensichtlich verkantet und ich habe weitergedreht und dann ist das gebrochen. Gibt es nicht mehr nachzukaufen. Lampe eigentlich phänomenal und ich kriege das Ding nicht durch, weil du damit den Knopf nicht kriegst. Jetzt habe ich mir gesehen, dass es für ein anderes Modell, das denselben Durchmesser vom Griff hat, dieses Cartridge gibt, allerdings auf der, ich sag es mal, auf der anderen Seite vom Ende, also das, was in der Lampe Richtung Linse geht, einen völlig anderen Anschluss hat. Der ist aber bei mir ganz. So, jetzt habe ich mir das Ding für 19 Euro bestellt. Ich werde es auseinandersägen und neu zusammenbappeln und löten und hoffe dann, dass das eine Ende mit dem alten Vorderteil zusammenpasst und dann wieder leuchtet. Ich werde berichten. Es wird auf jeden Fall eine Frickelei. Und aber ja.
Dinge zu reparieren macht genauso viel Spaß wie Dinge neu kaufen, ne? Ist mir aufgefallen. Das ist irgendwie.
Ehrlich gesagt, so ein bisschen reparieren macht mir mehr Spaß als einfach nur Klick-Klick bei Amazon oder Otto oder wo auch immer. Muss man schon sagen. Also manchmal geht's da nicht, dann ist es auch zu klein. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, löten an so winzigen Stellen kann ich nicht. Also ich verlöte oder verschmelze dann eigentlich immer so den Chip, der daneben liegt, als einfach nur die Lötstelle zu treffen. Wenn ich mir da so Videos angucke, wie Leute so mit der Hand da irgendwie so Mikroteile anlöten, da denke ich mir immer, wie machen die das? Ich kann's nicht. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt nie richtig gelernt.
Aber du weißt, bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, du weißt schon, dass dein iPhone auch eine Taschenlampe hat, ne?
Ja, aber nicht, entschuldige, das ist ja keine Taschenlampe, das ist ja...
Also mir reicht die in 100% aller Fällen. Also
nicht. Also ganz okay. Du hast keine Hunde, also oder du hast keinen Hund. Du musst nicht abends mal raus mit einem Hund, wenn es schon dunkel ist. Ich meine, jetzt ist es hell bis, keine Ahnung, 23 Uhr gefühlt. Da brauchst du nicht. Aber wenn es da mal im Winter unterwegs bist, da brauchst du Taschenlampe. Und ganz ehrlich, so eine richtig geile Taschenlampe, die dir das Olympiastadion von unten ausleuchtet, wo die Leute dann kommen, Fotos machen, ist schon geil.
Na gut. Weißt du, ob das T1-Phone, also das Trump-Handy, hat das eine Taschenlampe? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Das, ja, also wir haben ja erst vor kurzem drüber geredet. Das Trump-Phone ist ein Telefon, das angeblich komplett in den USA gefertigt wird. Vermutlich oder mittlerweile sicher komplett golden ist. Natürlich, was sollte es bei Trump auch anders sein? Und dass viele, viele Leute anbezahlt haben. Du hattest irgendwas gesagt von, keine Ahnung, 400.000 oder sonst irgendwas, wenn ich mich recht entsinne. Und die haben erstmal ihr Telefon über ein Jahr lang nicht bekommen. Und jetzt, vor ein paar Tagen, ging's raus. Und das Schöne ist an der Sache, ich glaube, keiner hat erwartet, dass er so ein Telefon bekommt.
Ja, im Prinzip kann man sagen, es ist Gold, ein goldfoliertes Android-Handy, aber jetzt auch keine Neuerfindung. Also es ist jetzt nicht so wie neuer iPhone-Launch, wo du sagst, hey, die haben jetzt hier die Welt neu erfunden, sondern es ist einfach ein altes Telefon, was sie in Gold jetzt nochmal weiterverkaufen, oder?
Genau, die haben scheinbar ich weiß gar nicht, was das für ein Modell ist, aber irgendein Gerät, das es vor 2 Jahren schon auf dem Markt gab und auch nicht super besonders ist, kann halt telefonieren, hat wahrscheinlich eine Taschenlampe, also irgendeine Funzel hinten drin, eine Kamera oder 2 Linsen, wenn ich es richtig gesehen habe auf den Bildern und halt goldfoliert. Aber es ist weder was Besonderes und vor allen Dingen, es ist auch nicht made in USA. Das war ja das Eigentliche, was er angekündigt hat. Und nichts davon. Das ist irgendwie so ein Taiwan-Gerät. Vielleicht haben sie bei Temu oder Shane Reste aufgekauft. Naja.
Aber das haben wir ja schon spekuliert. Es wird kein komplett in USA gefertigtes Telefon geben können aktuell.
Niemals. Ja,
genau. Also.
Ja.
Aber auch nicht in Deutschland, jetzt. Auch nicht in Europa, muss man auch sagen. Das gilt das Gleiche, ja.
Also bis wir da hinkommen, da vergehen noch ein paar Jahre.
Aber die einzige Kompetenz, sage ich mal, die so ein richtiger Patriot haben sollte, oder eine der wenigen Kompetenzen, er sollte ja seine Flagge kennen, eigentlich, oder? Das wäre ja schon mal ein Anfang. Also, das würde ich jetzt mal den ganzen Magervögeln auch mal geben. Auf dem Trump-Phone haben sie allerdings eine falsche Version der US-amerikanischen Flagge abgedruckt. Da fehlt ein Streifen.
Habe ich auch gelesen. Es müssen irgendwie, ich glaube, 13 sein und es sind nur 12 drauf. Da hat einer zu kurz gedacht. Also ich hätte jetzt vielleicht noch erwartet, dass irgendwie, keine Ahnung, nur 48 Sternchen drauf sind statt den 50. Nee, ein Streifen zu wenig. Müsste meines Erachtens mit Rot aufhören und irgendwie hört es mit Weiß auf. Ganz witzige Geschichte, aber auch da, egal, werden die Leute, die Mager-Leute vermutlich auch gar nicht merken. Ist denen auch wahrscheinlich völlig wurscht.
Das sind auch völlig wurscht. Also
ich könnte mir sogar vorstellen, ein goldenes
Telefon haben, ganz ehrlich. Das ist allein schon die Farbe. Gut, das ist nicht meine Welt.
Ja, aber es gibt ja auch jetzt orange iPhones und da warst du ja so total scharf drauf und hast gesagt, die Farbe möchte ich unbedingt haben, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Orange. Ich habe auch ein oranges Armband für meine Apple Watch, fand ich auch gut, aber ich habe es mir dann im Apple Store angeschaut, hat mir nicht gefallen, weil es so rostmäßig ist. Also wenn es so orange-orange wäre, geil, aber so, naja, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, also in echt.
Schau, mir bringt's nichts, weil ich habe eigentlich immer iPhones mit so einer super dünnen Hülle, aber immer mit Hülle. Das heißt, wenn es orange ist oder grün, ich würde es nicht mal merken. Deswegen ist mir die Farbe völlig wurscht und ich konzentriere mich allein auf das Weitergeben oder Weiterverkaufen-Thema, so wie man Autos auch nicht in grün kauft, auf die klassischen Dinge wie, was weiß ich, Black oder Silver oder sonst irgendwas.
Ja, wir sind eher die Klassiker, ein bisschen langweiliger.
Konservativ, ja.
Auf der anderen Seite, du hast doch Apple Care, warum hast du eine Hülle drum?
Nee, was ist das für eine Frage?
Ja, war ein Spaß. Du bist noch nicht so reich, dass es dir egal ist, ob dein iPhone runterfällt.
Also erstmal würde ich mich nicht als reich betrachten, das ist schon mal anders, auch wenn wir gerne hier Witze machen, aber phänomenal. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da geht es mir eher darum, dass wenn es runterfallen würde, ich würde kotzen, weil ich es dann wahrscheinlich eine Woche erstmal nicht habe, bis ich ein neues bekomme. Und das kann ich mir nicht wirklich leisten. Dafür bin ich so viel unterwegs.
Aber ist das so? Also auch wenn du Apple Care hast, auch wenn du hier voll ausgestattet bist, dann kriegst du auch, wenn du in den Apple Store kommst, dann kommt erstmal der Concierge, roter Teppich und dann haben sie schon so eine Auswahl an neuen iPhones, die du mitnehmen kannst. Ist das nicht so? Also so stelle ich mir das vor. Also das ist ja das Mindeste. Wenn man hier 329 Euro zahlt, dann ist das Mindeste, was ich erwarten würde, wenn ich in den Apple Store reingehe.
Nicht wirklich.
Okay. Nee. Anyhow. Ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass ein Hacker jetzt in den Konflikt mit Microsoft geht und jede Woche Schwachstellen liegt. Und da haben wir über diesen Yellow-Key-Bug gesprochen, also diese Möglichkeit, per USB-Stick deinen Rechner zu booten und der deinen BitLocker einfach überschreibt.
Weil da irgendein Verzeichnis auf dem USB-Stick ist.
Genau. Jetzt hat Microsoft dazu was gesagt, relativ wenig. Sie haben im Prinzip nur gesagt, okay, wir haben die Lücke confirmed, also das Problem existiert. Und haben gesagt, du musst das einfach umstellen von diesem TPM-Chip. Also normalerweise guckt der BitLocker sozusagen, ist der Chip auf dem Rechner der für die Verschlüsselung zuständig war, ursprünglich mal. Das heißt, du kannst die Festplatte an einen anderen Rechner stellen, an einen anderen Rechner hängen natürlich und die Platte entschlüsseln. Das geht halt nicht, weil dieser TPM-Chip nicht dazugehört, zu der Platte gehört. Und das wird überschrieben von diesem USB-Stick. Wenn du jetzt einen Workaround haben willst, dann musst du einen PIN eingeben beim Booten, wie man das früher so kannte. Weißt du, wenn du den Rechner gebootet hast, musst du erst ein Passwort eingeben oder einen längeren PIN und dann wurde die Festplatte entschlüsselt. Diese alte Funktion musst du jetzt wieder reaktivieren, damit du sicher sein kannst, dass deine Platte nicht irgendwo ausgelesen werden kann.
Krass. Also, wenn sie schon nichts dazu sagen, das bestätigt so ein bisschen, sag ich, zumindest unter der Hand, unser Gefühl vom letzten Mal, dass das vielleicht gar kein Bug war, sondern eine gewollte Sache möglicherweise. Ne? Also unabhängig davon, da haben wir ja auch spekuliert, ob da ein Entwickler gepennt hat und irgendwie noch so eine Debug-Schnittstelle offen hatte. Wobei in so einem Fall das eher anders aussieht, als dass das möglicherweise so ein Geheimdienst-Backdoor oder sonst irgendwas gewesen sein könnte. Also ganz ehrlich, so richtig abgeholt hat es mich noch nicht, wenn die da noch nicht eine Begründung geliefert haben.
Es hat ein gewisses Geschmäckle, ja. Also da wird jetzt dann irgendwann so eine generische Erklärung kommen, aber da bleibt was zurück, für mich zumindest, ja.
Ja, ja. Ah, Wahnsinn. Wollen wir schon Richtung KI gehen?
Können wir. Ich habe einige KI-Themen, wie immer. Außer dann, du hast was wir noch vorher was machen wollen.
Nö, ich wollte eigentlich fragen, glaubst du denn, wo fließt momentan so das meiste Geld rein? Also wenn du so ein Investor bist, wo steckst du deine Kohle rein?
Boah, also du meinst jetzt in die ganzen KI-Firmen letzten Endes, oder?
Das ist genau das, was passiert. Also ich weiß, wir haben ja beide gemeinsam unabhängig, jetzt nicht zusammen auf der Couch Händchen haltend, den Talk von Philipp Klöckner geguckt auf der OMR, der ja auch erklärt hat, wie viel Geld gerade in KI-Firmen gepumpt wird und wie wenig übrig bleibt für andere Startups, die auch tolle Ideen haben. Und dass das eigentlich das größte Problem ist. Oder was heißt das größte? Ein Problem sein wird, insbesondere für Sachen, die nicht KI-Themen sind. Aber davon will ich gar nicht mal sprechen. Der PayPal-Gründer, Peter Thiel, jetzt kommt der Peter ins Spiel. Was glaubst du, wo der sein Geld reinsteckt?
Der macht doch hier Freedom Cities und Demokratieabbau und solche Sachen, glaube ich, oder? Der ist doch eher so auf der faschistoiden Tour gerade.
Das lese ich auch, aber genau das macht er nicht nur, sondern er hat auch noch ein anderes Spielzeug, der kümmert sich wahrscheinlich auch um tausend andere Sachen und eines davon nennt sich Enhanced Games. Schon mal gehört?
Enhanced Games, nee.
Einer der frühen Investoren bei den Enhanced Games ist eben Peter Thiel und noch ein paar andere. Die Enhanced Games fanden gestern quasi statt. Gestern und heute am Wochenende. Und da geht es darum, dass Athleten gegeneinander antreten im Schwimmen, im Rennen und im Gewichtheben. Soweit erstmal völlig normal. Aber bei den Enhanced Games ist Folgendes, du darfst gedopt sein.
Ah, doch, das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen und dann musste ich an Happy Gilmore 2 denken, wo ja auch die Advanced Golfer League dann sozusagen per Drogen dann die Golfturniere spielen. Das ist ja vollkommen irre. Das ist ja wirklich, ich habe das gesehen und dachte, hey, wie kann man ernsthaft, also wirklich ernsthaft, das erlauben? Weil diese Athleten, die ja trotzdem Athleten sind, zwar gedopt, aber die machen sich ja kaputt. Für was?
Ja, das ist genau das. Ich habe auch gelesen, 42 Athleten, in Las Vegas findet es jetzt statt. Davon sind 6 Olympiamedaillengewinner dabei. Also da sind schon Top-Athleten, die offensichtlich, ich sage jetzt mal, die Grenzen des Normalkörperlichen dann überschreiten wollen. Und das Ganze ist, ich sage jetzt mal angeblich, aber mit Sicherheit auch irgendwie ärztlich überwacht. Und es gibt auch Grenzen, also die dürfen nur Sachen nehmen, die auch legal sind, also die du zumindest so, über ein Rezept kriegst.
Dann geht's ja, Tobi. Dann
kein Kokain, ja, was vermutlich, aber Steroide darfst du nehmen, wie du möchtest, mehr oder weniger. Und das Beste, und deswegen habe ich es erzählt, und nicht nur, um eben hier so den KI-Investoren-Link zu haben, die haben einen Online-Shop. Und in diesem Online-Shop, wenn du da als Athlet einkaufst, da kriegst du praktisch alles, was wir zwei, wenn wir Konferenzen machen und Vorträge machen auf Konferenzen, zeigen, wenn wir in einem Darknet-Shop unterwegs sind. Also mal abgesehen von Cyanid, dieses ganze Zeug, was man normalerweise im Darknet bestellt, gibt's bei den Enhanced Games Online-Shop quasi direkt nach Hause geliefert.
Ja, brutal. Aber es passt so ein bisschen ins Bild, wenn du so ans Kolosseum denkst, dann sitzt so der Cäsar, der Herrscher und unten spielen die Gladiatoren. Es passt alles so ins Bild irgendwie.
Also, ja, aber jetzt muss ich eins sagen, ich glaube, da hat der Thiel und die anderen, die da investiert haben, vielleicht auch gar nicht mal so schlecht mitgedacht, weil die Idee ist so geil, schau mal, sogar wir reden in einem IT-Sec-Podcast ein bisschen darüber zumindest, diese Idee, da wirklich Unmenschliches zu schaffen, also da ist auch der Typ, der bei Game of Thrones da diesen Mountain gespielt hat, diesen Berg, die versuchen da irgendwie so, keine Ahnung, 500 Kilo zu heben oder sonst irgendwas. Also phänomenal, das wird richtig spannend. Und ich glaube auch, dass sowas im Fernsehen einfach eine Zukunft hat. Also die werden ihr Geld wieder zurückkriegen, mehr und mehr. Da bin ich felsenfest überzeugt. Oftmals besser als vielleicht der ein oder andere, der bei Shark Tank, Höhle der Löwen oder sonst irgendwas vortanzt.
Ich schaue gerade eine Serie, ich bin ein bisschen spät auf der Party, The Boys, kennst du das? Mit den Superhelden, nee. Amazon Prime kommt das. Und also das kann man sich als Ergänzung dazu anschauen, das ist dann die nächste Stufe. Also das kann man sich mal anschauen. Also, da geht es auch um modifizierte Menschen, die dann Superhelden werden und natürlich nicht die nettesten sind. Also,
okay, also Superhelden ist jetzt nicht so mein Ding. Avengers oder sowas, alles nicht gesehen. Ich weiß. Dein Tipp. Nee, ich bin selber genug Superheld. Also da muss ich jetzt nicht angucken, wie andere performen.
Also kommen wir zum KI-Part, oder? Ich hab gelesen, ChatGPT in USA kannst du jetzt mit deinem Bankkonto verknüpfen und der gibt dir dann Tipps zu deinen Zahlaus- und Eingängen.
Ich hab mir gedacht, was für eine tolle Idee. Nee, erstmal gar keine gute Idee. Also ChatGPT ist so ein Agent oder jetzt irgendwie nur zum Abbuchen oder was macht der? Der lädt sich dann die letzten zwei Jahre die Kontoauszüge runter, die da sind oder
und schaut dann halt fängt live an? Genau, er schaut live auf dein Konto und fängt dann an und sagt, hier hast du ein Abo, da kannst du vielleicht optimieren, hier hast du vielleicht eine bessere Möglichkeit oder hier zahlst du umsonst noch was. Also
gab es dann nicht mal eine Sendung auf RTL, auch mit irgend so einem Peter irgendwas? Wie hieß denn der? Der Schuldenberater?
Zwegert. Und Peter Zwegert.
Peter Zwegert, der hieß auch Peter schon mal. Genau dasselbe, oder? Also er hat auch drauf geguckt und hat gesagt, du pass auf, wenn du hier, keine Ahnung, du hast Paramount Plus, Netflix, ja. Spotify und Dingsbums, aber nichts zu essen für deine Kinder, dann kann man da vielleicht ansetzen. Wenn das ChatGPT macht, okay, aber
du hast aber recht, wenn die es in Deutschland launchen und nennen das Zwegert-GPT, dann ist das Ding drin.
Also, was macht der denn? Also, erstmal finde ich es ein bisschen schwierig, einem ChatGPT Zugriff auf ein Bankkonto zu geben. Weil dann musst du dem ja Online-Banking Zugriff geben, sprich, du gibst dem deine Zugangsdaten. Das ist möglicherweise von den AGBs der Bank gar nicht abgedeckt.
Doch, da gibt es Schnittstellen. Da gibt es ja Schnittstellen, die du nutzen kannst. Also du nutzt ja auch eine Banking-App zum Beispiel.
Ja, Datev hat auch eine Schnittstelle oder so. Das ist mir schon klar. Aber die haben ja mit der Bank auch einen Vertrag, oder? Also
das weiß ich gar nicht, ob die Bank da eine Rolle spielt. Weil die Bank interessiert es ja auch nicht, ob du jetzt mit deinem Browser dich auf dein Bankkonto verbindest oder mit einer Banking-App. Es gibt ja auch hier Finanzguru und diese Apps, die machen ja ähnliche Dinge. Gegebenenfalls nicht ganz so proaktiv wie jetzt ein ChatGPT. Aber ich finde eben, dass wenn man weiß, wie eine KI diese Daten, die sie da sammelt, auch verwendet und diese Profilerstellung, dass dieser Schritt gemacht wird von OpenAI, ist klar. Die wollen natürlich an diese Bezahldaten ran. Und wenn die jetzt wissen, okay, pass auf, hier der Schrödel, der hat x Abos und interessiert sich wohl offensichtlich dafür, kauft öfter da ein, dann macht das natürlich das ganze Bild noch viel, viel, viel runder. Davon hat der Google geträumt. Die konnten ja nur deine E-Mails sehen. Die konnten ja nicht auf dein Bankkonto gucken. ChatGPT kann das jetzt dann. Also gerade bei
Forschung. Da hast du völlig recht. Die Daten, die dir auslesen können, sind für die natürlich Gold wert. Das ist mir klar. Die Frage ist, was kriege ich denn als User zurück? Also gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Zugangsdaten, hast du recht, ist eine API, eine Schnittstelle, die standardisiert ist. Und ich gebe dir recht, wahrscheinlich habe ich zu kurz gedacht, das interessiert die Bank nicht, wenn die Schnittstelle genutzt wird und die Zugangsdaten geschickt werden, wo auch immer die herkommen. Unabhängig davon, wenn danach was passiert, dass die sagen, du hast das an 7 Leute rausgegeben, wirklich aufpassen tust du auch nicht drauf. Aber okay, ist ein ganz anderes Thema. So, jetzt lesen die aus, was ich dort mache. Theoretisch könnten sie nicht überweisen, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil da musst du zumindest nochmal für jede Transaktion eine TAN angeben. Das ist nicht, die lesen, die machen Read-Only. Okay, dann sehen die jede Buchung. Die sehen, was geht weg für Miete oder an die Bank, für Raten, wenn du Eigentum hast. Die sehen, wie viel gibst du bei Tengelmann, Edeka und Rewe aus. Die sehen, welche Abos du hast, wo du versichert bist. Die sehen ja auch genau, wo du versichert bist, merke ich gerade richtig, wie ich sage. Nicht nur was, also nicht nur ist eine Unfallversicherung, dann was sehen die noch?
Aber wo ich bleib hinreise? Bei den Abos zum Beispiel. Bleib bei den Abos. Jetzt sieht der ChatGPT, pass auf, du zahlst hier 9,99 € an Apple für deine iCloud. Und in der nächsten Antwort, wenn du irgendwas wissen willst, sagt er, ach übrigens, du kannst ja auch hier noch sparen, wenn du das bei OpenAI buchst oder bei Amazon oder sonst wo. Dann kannst du ja hier noch günstiger machen. Und diese Werbung in KI, das haben wir noch gar nicht, das sehen wir ja noch gar nicht.
Ja, die Frage ist ja auch, wird es dann als Werbung gekennzeichnet? Also erkenne ich als
unterschwellig,
User auch, dass das jetzt gerade eine Produktpräsentation ist und nicht irgendwie eine Antwort, die mir hilft, weil ich danach gefragt habe. Das wird sicherlich bei uns in Europa auch schwierig, weil da muss es ja gekennzeichnet sein, wenn es Werbung ist. Ich weiß nicht, ob es in den USA sowas auch gibt, vermutlich nicht. Oder da steht Sponsored links, klein, rechts, oben, grau, auf dunkelgrau. Interessant.
Also ich habe ja relativ lange ChatGPT genutzt, ohne sozusagen ein Profil von mir zu hinterlegen. Und habe das jetzt mit dem Claude ein bisschen verworfen. Bin jedes Mal wieder geflasht, weil dann stelle ich ihm eine Frage, gebe ihm einen Artikel und dann fragt er mich dann zum Schluss, soll ich es dir aufbereiten für den Podcast oder für eine Präsentation? Für was brauchst du es denn? Dann denke ich so, hey, ich habe dir gar nichts gesagt, ich will einfach nur diesen Artikel. Aber er denkt halt schon weiter und weiß, okay, du machst da einmal die Woche diesen Podcast mit diesem Schrödel. Hier ist die Zusammenfassung dafür. Also das hat schon auch Vorteile. Aber ich habe für mich gesagt, das Profil ist okay, weil es mir hilft, aber Finanzdaten und Gesundheitsdaten kommen da nicht rein. Das ist einfach meine Grenze, wo ich sage, okay, pass auf, das sind Dinge, die ich mit diesem KI-Profil auf gar keinen Fall verknüpft haben möchte.
Oh, ich bin gespannt, ob du das durchhältst. Also ich glaube, Gesundheitsdaten, okay, da ist die Schwelle noch höher, aber irgendwann so die Kreditkarte reinhängen oder das Bankkonto, oh, macht es dann auch bequemer. Wenn ich da so an Nancy denke oder so, wenn du so Agents hast, die dann vielleicht dir da auch noch die Flüge gleich buchen, ja, oder die Reise oder das Hotelzimmer, wenn du eine Konferenz hast, machen wir uns nichts vor, das ist doch der nächste Schritt. Wenn du jetzt irgendwie ein Jahr lang damit arbeitest und alles gut ist und dann denkst du, jetzt muss ich trotzdem immer noch, also der findet schon den Flug, aber ich muss trotzdem meine Kreditkarte eingeben. Boah, scheiß drauf, ich gib's dem mit.
Finde ich nochmal, ja, wenn du die Kreditkarte eingibst, dann kauft er damit. Ist nochmal was anderes als alle Transaktionen und alles sehen, was du gekauft hast. Ne? Also das, naja, ist schon nochmal
ganz ehrlich, wenn der alles kauft für dich, dann sieht ja, gut, er
dann,
ja auch.
Dann schon. Verstehst? Aber klar ist das geil, wenn er sagt, du pass auf, du musst danach, keine Ahnung, Südafrika, schau, aber der Geldbeutel gibt nur Holzklasse her, dann bucht er halt den Flug, weil er geguckt hat auf deinem Konto, wie viel du noch hast du noch, dann bucht er halt den Flug, um dich dahin zu bringen, aber möglichst günstig zum Beispiel. Also das ist ja schon ein Komfort gewesen, ja, sage ich mal.
Nee, ehrlich gesagt, weil da möchte ich dann schon mitreden. Also ich habe nichts dagegen, wenn er zurückkommt und sagt, pass auf, ich habe ja diese Flüge gefunden und wenn du, was weiß ich, über Budapest statt über Zürich fliegst, ist es billiger. Sowas finde ich in Ordnung, aber die Entscheidung, was ich dann wie fliege, ist, also die gebe ich, glaube ich, nie ab. Dafür bin ich viel zu sehr reisebuchend verliebt. Macht das zu oft.
Okay. Ja, wir werden sehen. Also ich finde es auf jeden Fall erschreckend, aber nachvollziehbar, dass jetzt ein OpenAI.
Ganz ehrlich, Rüdiger, ich habe ja jetzt schon in deinen Aussagen, wo du gesagt hast, es ist dann auch geil und das mache ich dann auch. Also du bist schon in dem Strudel drin. Du kommst da nicht raus.
Also ich kann das ja anerkennen, dass alle diese Einschränkungen, was Privatsphäre betrifft, auch einen Gewinn an Komfort bedeuten. Also man kann ja auch verargumentieren, dass sagt du hier dieses dieses Kickback da beim Einkaufen, diese Payback, ja. Du könntest ja auch sagen, ey, Payback ist ein Vorteil, weil ich bekomme ja dafür was zurück. Ich bekomme ja dafür individuelle Angebote letzten Endes oder kriege einen besseren Preis, aber ich möchte es trotzdem nicht, weil ich sage, nee, ich zahle das nicht mit meinen Daten. Und also irgendwo ist dann die Grenze. Ich kann das schon anerkennen, dass es für Leute gibt, die sagen, ey, der Vorteil überwiegt für mich, weil ich da zweimal im Monat irgendwie einen Joghurt umsonst bekomme. Aber ich verzichte dann eher auf den Joghurt und sage, nee, habe ich halt nicht. Mache ich nicht mit.
Bei dem KI-Agent-Thema leuchten deine Augen schon beim Reden. Ich bin sicher, du fällst da in die Grube.
Ich hoffe, du hast Unrecht. Okay. Aber jetzt, wenn man viel KI nutzt, kriegt man schon mit, ich habe so einen Service abonniert, dass du sehen kannst, ob die KI gerade funktioniert oder nicht. Weil wenn die KI nicht funktioniert, kriegt man sofort mit. Und du hast da eine ziemlich geile Seite gefunden, die sich nennt isyouraidown.com.
Richtig. Und die habe ich nicht nur gefunden, die hat mir jemand quasi auf dem Silbertablett serviert, und zwar der Stefan Skrubisch. Den kenne ich schon länger. Früher, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, sonst piepst man es nochmal raus. Ich frage ihn mal, der war irgendwie bei LearnData früher. Hat ein aus meiner Sicht phänomenal gutes Buch für normale Menschen zum Thema Cybersicherheit geschrieben, den Cybersecurity-Ratgeber. So schützen sie sich vor, wie heißt das, digitalen Bedrohungen und so weiter. Gibt es auch noch, ist vielleicht auch mal eine Weihnachtsgeschenkidee. Und er macht jetzt einen Dienst, Claw News, wo er so immer so ein bisschen die aktuellen KI-News aufbereitet und anzeigt. Aber was er auch gemacht hat, und ich habe mit ihm letztens erst telefoniert, habe gefragt, wie bist du drauf gekommen? Und er sagte, ja, gab es doch früher auch so, wenn, was weiß ich, bei irgendwelchen Games oder so, wo du wusstest, die Server waren down oder so, da gab es dann so Seiten, wo man drauf gucken kann, was gerade nicht geht. Das gibt's ja auch für alle Störungen.de oder sonst irgendwas, wenn es um DSL oder Internet geht, dass man das hat. Und das fehlte ihm für KI. Und dann hat er sich isyouraidown.com gesichert und hat Vibe Coding sei Dank innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube 2 Tage waren es, wenn ich es richtig im Kopf habe, diese Seite aufgebaut. Es gibt nämlich praktisch zu jeder großen KI eine entsprechende Schnittstelle, die einem Infos liefern, was gerade nicht geht oder ob es gar nicht geht, das ganze System oder ob ein paar Einschränkungen sind und ähnliches. Und das einzige große Problem war, dass die alle unterschiedliche Level zurückliefern. Also die sind nicht alle High, Medium und Low, um es mal einfach zu sagen, sondern die einen nennen das Severe und sonstige Sachen. Und das so ein bisschen untereinander abzustimmen, war wohl so ein bisschen noch eine Challenge. Aber alles fertig, alles HTML, keine User-Daten abgefragt. Du kannst drauf gucken und dann siehst du zum Beispiel, sage ich jetzt mal, dass Claude gerade irgendwie extrem langsam ist oder irgendwie keine Antworten zurückliefert. Und das war auch witzig, dass das ein oder andere, was wir Cloudflare zum Beispiel immer nutzen oder viele davor geschaltet haben, dass die immer irgendwas haben, aber selten was Kritisches. Also da geht die PayPal-Zahlung gerade nicht, aber Cloudflare an sich vom Service her ist up and running. Kann ich nur empfehlen, mal drauf zu gucken, wenn man wissen will, ob seine KI gerade am Laufen ist. Isyouraidown.com und schöne Grüße gehen raus an Stefan.
Sehr schöne Seite. Ich habe mir dafür von Anthropic so ein Newsletter oder so ein Alert konfiguriert. Ich bekomme über E-Mails, wenn Claude irgendein Problem hat. Und das ist 5-mal am Tag kommt da so eine E-Mail. Also natürlich dann auch, wie du sagst, mit so ganz unwichtigen Dingen oder hier die Region hat ein Problem oder da gibt es gerade eine langsame Verbindung, keine Ahnung. Aber es ist schon interessant, wie oft da was passiert.
Ja, es sind ja auch komplexe Systeme, muss man sagen. Also es ist kein Wunder, dass da immer mal wieder was ausfällt. Aber du hast es halt nur für Claude, weil du nur mit oder weitgehend mit Claude arbeitest. Aber so eine Überblickseite gab es wohl noch nicht. Da hat er nämlich auch geguckt vorher und nicht da. Jetzt gibt es und sie kommt aus Europa. Trara.
Und witzigerweise, ich habe auch eine Seite dabei, die in die gleiche Richtung geht, aber auf eine von einer anderen Perspektive drauf schaut. Die nennt sich isaiprofitable.com. Stellt eben die Frage, wer verdient denn aktuell mit diesen ganzen KI-Geschichten? Die Seite muss man sich anschauen, die ist sehr schön gemacht. Du hast da so eine Balkengrafik der einzelnen Anbieter und du siehst quasi einen roten Balken, wie viel Geld sie verbrannt haben und du siehst einen grünen Balken mit, wie viel Geld sie verdient haben.
Und ich hab's gerade auf.
Das Besondere ist oben der Countdown, da siehst du, wie viele Dollar verbrannt wurden, seitdem du die Seite geladen hast.
Also, das zählt ja auch hoch. Ich habe es gerade angemacht. Ich bin jetzt schon bei 650.000, 700.000, 750.000, 800.000. Also, Wahnsinn, das spinnst du.
Ich bin schon bei 86 Millionen. Ich habe die vorhin aufgemacht. Also es ist unfassbar gut. Und da siehst du beispielsweise, dass ein Amazon, ja, also Amazon als AI-Betreiber letzten Endes 291 Billionen im Negativ ist. Also sie haben 313 Wahnsinn. Investiert und 22 eingenommen. Das ist der Spitzenreiter sozusagen. Und du siehst alle anderen Anbieter auch. Und du siehst auch ganz unten einen einzigen, der verdient und zwar richtig fett verdient. Und das Nvidia. Das ist eben kein AI-Betreiber, sondern das sind die Hardware machen.
Richtig, unfassbar. Also dass Nvidia verdient, wusste man ja. Also die Aktienkurse gehen ja auch seit Monaten mehr oder weniger durch die Decke und es ist erstmal kein Ende in Sicht. Wobei, mal gucken, ob die immer nur auf Nvidia-Chips rechnen oder ob sich da irgendwann mal was ändert. Mal sehen. Aber der Punkt ist ja folgendes. Also die einen verbrennen Geld, die anderen machen Geld. Aber dieses Geld machen heißt ja auch, da gibt's Leute, die kaufen denen alle Chips ab zu Preisen, die horrend sind. Das merken wir ja auch. Wir können heute kaum noch ein Respi leisten, weil die einfach so teuer geworden sind, wo man vorher irgendwie, ich sag jetzt mal, kurz einen Fuffi hingelegt hat, um ein Hobbyprojekt zu machen. Das kannst du heute knicken. Und wenn du dir einen neuen Laptop konfigurierst, der mit zugegebenermaßen Top-Ausstattung unterwegs ist, da hast du früher einen gebrauchten Kleinwagen für gekriegt gefühlt. Also das ist schon echt pervers. Und ich habe eins gemerkt, ich war letztens auf einer Konferenz, das größte Problem dieser Firmen, die normalerweise IT-Projekte für kleinere Kommunen machen oder für kleinere Firmen, also wo eine Firma kommt und sagt, hey, brauchen eine neue Büroausstattung, neues Netz, alle Rechner neu oder sonst irgendwas, insbesondere bei Aufträgen, die ausgeschrieben sind von Kommunen und Städten, trauen die sich nicht, den Auftrag anzunehmen. Weil insbesondere bei Kommunen und Städten steht auch drin, ihr müsst innerhalb von, ich weiß es nicht, 18 Wochen liefern. Und die sagen, innerhalb dieser 18 Wochen kriege ich die Hardware gar nicht mehr. Mhm. Ich kann den Auftrag gar nicht annehmen, weil die Pönalen danach so hoch sind und ich jetzt schon weiß, dass mir niemand liefern kann, geschweige denn zu den Preisen, die ich heute ins Angebot schreibe, weil zwei Wochen später, wo der Kunde auch Zeit hat, zwei Wochen übers Angebot zu gucken, stimmen die Preise schon gar nicht mehr. Ja. Und das ist ein Thema, wenn jetzt also schon die kleinen Anbieter sagen, ich traue mich gar nicht mehr, überhaupt in Ausschreibungen reinzugehen, weil die Lieferungen, die Lieferketten einfach nicht mehr stimmen und die Preise, hey, dann wird es aber echt heftig. Und ich kenne auch andere, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, die sagen auch, typischerweise haben wir nach 3 Jahren die Laptops ausgetauscht, wir verlängern jetzt die Leasingraten auf 5 Jahre.
Ja, also 4 Jahre ist mittlerweile eigentlich der Standard, was ich so höre, von 3 auf 4 Jahre gegangen. Man hat das ja während der Corona-Pandemie auch schon gehabt, dass du Hardware schlecht bekommen hast, aber jetzt ist die Hardware, wäre ja da, ist nur sehr teuer, weil ist halt einfach Nachfrage und Angebot und die KI-Unternehmen kaufen eben die Hardware in großen Stückzahlen einfach weg. Ja, es ist also kein Produktionsproblem. Also
insbesondere Speicher sondern, und Chips.
Ja, also es ist jetzt kein Produktionsproblem, sondern es ist einfach ein Geldproblem am Ende, ja, oder ein Budgetproblem. Aber wenn du jetzt siehst, wie viel Geld da verbrannt wird, und ich will jetzt nicht davon sprechen, dass die KI-Blase platzt oder so ein Scheiß, das will ich gar nicht sagen. Ich sage nur, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo diese Unternehmen auch profitabel sein müssen. Das bedeutet, wenn wir jetzt die KI einbauen in alle unsere Tools, in alle unsere Prozesse auf irgendeinem KI Large Language Model oder irgendeinem Service basieren, dann werden die Preise irgendwann nach oben gehen. Und zwar massiv. Wenn du siehst, dass jetzt ein Anthropic beispielsweise oder ein OpenAI immer noch nur die Hälfte an Umsatz macht von dem, was sie an Kosten verursachen, das heißt also, es ist alles viel zu günstig. Die Preise steigen also.
Ist dasselbe Thema wie bei Druckern. Du kaufst einen billigen Drucker und danach bist du gefangen mit teuren Tintenpatronen, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt. Und das wird hier auch sein. Du baust es in deine Prozesse ein, kriegst es jetzt für günstig und irgendwann erhöhen sie die Preise ums Vierfache und du kommst ja nicht mehr raus, weil es noch teurer wäre, das Ganze wieder zurückzubauen. Das kann schon sein, ja.
Ja, das Bild mit dem Drucker, ja, das passt, aber das musst du nochmal 10.000 nehmen, weil du eben das KI-Ding in all deinen Prozessen drin hast. Das heißt, dann wird jeder Klick auf deiner Webseite, jeder Lead, jede Marketingaktivität wird halt entsprechend teurer. Nicht nur das Ausdrucken, sondern alles wird teurer. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das auf die Preise auswirkt oder auf das Zurückbauen von KI-Tools letzten Endes. Also sagt, okay, wir haben jetzt hier KI genutzt. Das hat auch super funktioniert, aber vielleicht reicht auch die 50%-Variante ohne KI. Das werden wir auch sehen. Ja.
Also Punkt 1, ich habe da eine Antwort drauf, aber ich wollte noch kurz sagen, während wir hier reden, ich bin jetzt bei 9,5 Millionen Dollar. Die Seite lädt immer noch und zählt fleißig nach oben, 9.650.000 und so weiter. Aber also, was ich mir auch denke ist gerade, wenn ich so viel KI in meine Prozesse einbaue als Firma, dann baue ich ja auch drauf, dass gerade diese KI weiter existiert. Also es geht ja nicht nur darum, dass sie die Preise erhöhen. Der Wettbewerb ist ja da. Jetzt gibt's natürlich Spezialisten, dass du sagst, Claude macht eher, ich sag mal ganz vereinfacht, ist eher was für Programmierer und ChatGPT ist irgendwelche, die Marketingtexte brauchen, um es mal vereinfacht zu sagen. Aber die konkurrieren ja untereinander auch und es wird aus meiner Sicht auch dazu kommen, dass sich der Markt reguliert. Und der eine oder andere, unter Umständen auch große, vom Markt verschwindet, weil die anderen einfach besser, schneller, billiger oder sonst irgendwas sind. Auch dann hast du ja ein Thema, dass du deine Prozesse, wenn du das mit einer API von, keine Ahnung, Gemini ausgestattet hast und Gemini gibt's nicht mehr und du musst alles umstellen auf, keine Ahnung, Meta oder Oracle, OpenAI, was auch immer, dass du ja dann dasselbe Problem hast, wie wenn die Preise erhöhen.
Da kann ich dir aus dem echten Leben ein Beispiel sagen, und zwar unser Podcast. Also ich habe ja ganz offen gesagt, dass wir die Shownotes hier mit KI erstellen lassen. Also ich lade das Transkript hoch und sage hier, mach mal schöne Shownotes. Ich wechsle da immer hin und her zwischen Claude und ChatGPT und die Ergebnisse sind komplett unterschiedlich. Also sowohl von der Tonalität, vom Aufbau her, alles. Ja. Vielleicht, wenn jemand reinschaut, sieht er das auch, sieht man einen Unterschied. Claude macht zum Beispiel viel mehr Text, viel ausführlicher alles. Und ChatGPT eher so in Stichpunkten. Mir gefällt mal das andere, eine besser als das andere. Aber du hast recht, wenn du jetzt in deinem Prozess immer das eine drin hattest und dann sagst du, okay, pass auf, wie Microsoft beispielsweise jetzt seinen Mitarbeitern gesagt hat, nee, Code ist jetzt vorbei, weil die Rechnung zu teuer wurde. Also sie haben jetzt den Leuten gesagt, ihr nutzt zu viel KI, ist zu teuer. kriegst du vielleicht dann die, keine Ahnung, die Billo-KI hingestellt. Die Ergebnisse sind halt nicht mehr so gut. Die Frage ist, reicht es dir trotzdem? Weißt du, dass du sagst, okay, gut, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so schön wie vorher, aber wir sparen immer noch im Vergleich zum manuellen Aufwand so viel, dass wir sagen, das ist gut genug.
Also, ja, könnte ich schon meinen.
Und das Austauschen der KI, das ist ja einfach. Also den Key zu tauschen oder zu sagen, statt Gemini ist ja jetzt Claude hinten dran, das geht sofort.
Ja, weiß ich gar nicht, weil du ja möglicherweise auch bewusst, ich sage mal, ein mehr oder weniger eigenes Large Language Model hast, um deine Daten deiner Kundinnen und Kunden eben nicht in fremde Hände zu geben, sage ich jetzt mal vereinfacht. Klar. Also so ganz
lokal
trivial
ist es was anderes,
umschalten ja. Ist es meines Erachtens nicht, aber ja, natürlich die Schnittstellen werden relativ ähnlich sein, das ist klar, aber es ist mit Sicherheit ein Projekt und nicht irgendwie, wir schalten morgen mal von A auf B um.
Ja,
also Config-File austauschen reicht nicht.
Ja, es sollte hoffentlich auch getestet sein, dass da keine falschen Ergebnisse kommen und so weiter.
Da fängt es ja schon an.
Da fängt es schon an, ja. Mhm. Aber ich hätte mir das ja gewünscht, weißt du, im Studium oder auch in der Schule, wie geil wäre es gewesen, wenn du da einfach die Möglichkeit gehabt hättest, in jeder Klausur einfach mal kurz, ich meine, ich war ja mal vorbereitet, ich konnte es ja alles, ja, ich habe ja alles gelernt, aber mal kurz diese eine Frage, was ist denn da die Ansicht von einem ChatGPT? Und da habe ich ein Angebot gesehen und ich finde das überragend. Da baut einer diese Texas Instruments Taschenrechner um. Weißt du, die Klassiker. Du hast bestimmt auch so einen in der Schublade liegen.
TI-30,
TI-84, was auch immer. Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Die mit dem großen Display.
Die mit dem großen Display.
Wo du Formeln eintippen konntest quasi.
Genau. Und da bietet jemand an, der baut die um, also der moddet die und baut da ChatGPT ein. Also der baut da irgendwie, keine Ahnung, was er macht, ein Raspi oder irgendwas rein mit Wi-Fi-Verbindung und du gibst ihm deinen OpenAI API-Key und du kannst dann über den Taschenrechner, über eine Tastenkombination sagen, so, jetzt ist normaler Taschenrechner-Modus und jetzt mache ich mal hier ChatGPT. Finde ich
mega geil. Das ist nicht dein Ernst. Das heißt, du gehst mit einem optischen Gerät rein, das zugelassen ist von deiner Schule, deiner Uni oder sonst irgendwas und hast so einen, ich nenne es jetzt mal Boss-Key, der nicht irgendwie nur, keine Ahnung, von Pac-Man weggeht zu Excel oder sowas, sondern dieser Boss-Key macht dich zum Boss der Prüfung, weil du plötzlich nicht nur Internetzugang hast und googeln kannst, sondern weil du eine KI befragen kannst. Wie tippst du denn an dem jetzt die Frage ein? Du kannst ja nicht reinsprechen. Wie geht das denn? Weil so ein Taschenrechner hat ja typischerweise eher Ziffern und keine Buchstaben.
Wahrscheinlich so Art T9, wie damals auf den Nokia-Handys, dass du mit den Tasten,
das
schätze ich
gehen.
Mal. Aber also das Ding ist auch gar nicht teuer. Ich habe überlegt, dass ich mir einen bestelle, weil es so cool ist. $100, wenn du deinen eigenen Taschenrechner mitbringst, kostet der Umbau von dem Teil.
Ah, du schickst deinen Rechner hin und kriegst den quasi.
Ja, oder du kaufst einen für 175 dann komplett, ja, wenn du keinen hast. Aber also das ist schon ein super witziges Gadget. Also, wenn du jetzt in der Uni bist, ist das ja, also da wäre es mir locker 200 € wert gewesen. Ganz locker.
Ja, aber mit Sicherheit. Also das ist ja phänomenal. Aber es bringt ja wieder genau dieses Thema, wie wollen die Professorinnen und Professoren wissen und prüfen, dass da nicht beschissen wurde. Ja gut, das ist Beschiss wie jeder andere Spickzettel eigentlich auch. Ja, wahrscheinlich ändert es gar nichts, außer dass die Reichweite über einen Spickzettel hinausgeht, nämlich das offene Netz für dich verfügbar ist. Eine schnelle Antwort.
Ja.
Lass uns den doch bestellen. Wir können ja zusammenlegen. Oder hast du noch einen und möchtest den umbauen lassen?
Nee,
das hätte ich nicht.
Ich habe einen ganz alten, aber der ist zu alt. Ich guck mal, ich recherchiere mal, ob wir den nach Deutschland bestellen können.
Frag gerne mal nach. Ich fände das sehr, sehr witzig und sicherlich einfach auch für eine Demo in so einem KI-Vortrag ist doch das einfach eine ganz witziges Gadget.
Ich habe natürlich nie beschissen in der Uni. Also
natürlich nicht.
Niemals.
Natürlich nicht.
Also.
Ja, wie könnte man das auch nur vermuten bei dir?
Ja.
Ansatzweise. Niemals.
Eben, niemals.
Niemals. Ich habe zum Schluss, noch ein Thema mitgebracht, ganz kurz. Das stand jetzt auch in der Presse erstmal. Google hat ja eine Konferenz abgehalten, hat so ein bisschen erklärt, was sie so in Zukunft machen. Und ich habe einen witzigen Task auf Threads gelesen, wie oft das Wort AI fiel. Also KI, künstliche Intelligenz, das war irgendwie so gefühlt, wenn man es hintereinander schneidet, 34 Sekunden, glaube ich nur. AI, also die haben es Ja, also ein paar Dutzend Mal.
Oh, das ist eine geile Idee. Ich habe eine geile Idee für ein YouTube-Plugin, dass du, bevor du ein Video anschaust, siehst, wie oft fällt das Wort AI in dem Video, dass du entscheiden kannst, nee, das schaue ich mir an oder nicht an. Dass du oben so eine Zahl siehst, 800, nee, okay, lass gut sein.
Lass gut sein. Auch eine nette Idee. Worauf ich hinaus will, und da werden wir vielleicht ein andermal nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen, wenn es denn dann soweit ist. Google hat angekündigt, seine Suchmaske radikal umzubauen. Die sind ja bekannt dafür, dass die Google-Suchmaske eigentlich seit 40 Jahren, sage ich jetzt mal gefühlt, sich praktisch nicht geändert hat. Es gibt das Google-Logo, es gibt dieses Eingabefeld und unten auf gut Glück und suchen.
Wobei die perfekte Frage jetzt Maske, Tobi. Die perfekte Maske für eine Suchmaske.
Absolut. Ja, natürlich. Aber es wird keine Suchmaschine bleiben im klassischen Sinne, sondern es wird eine KI-Suchmaschine. Du wirst also Videos hochladen können und sagen können, such da drin mal mit oder such da drin irgendwie, wenn irgendein Logo im Hintergrund auftaucht oder sonst irgendwas. Es wird eine smarte Hilfe beim Formulieren geben und so weiter und so fort. Also du kannst da diverse Sachen machen. Und der entscheidende Punkt daran ist, und das ist das Thema, das eigentlich irgendwann kommt, wir haben es ja auch schon mal gehabt oder zweimal sogar schon, die Antworten werden dich nicht mehr zum Ziel führen. Die Antworten sind das Ziel. Also du, was fehlt, das, was Google groß gemacht hat, der Link zum Kunden quasi, zum Lieferanten der entsprechenden Informationen, der fällt komplett weg. Google will dir in Zukunft auch fix und fertige Antworten geben, die dich gar nicht erst weiterleiten, also du musst gar nicht mehr weiterklicken. Das Thema haben wir besprochen mit dem, was weiß ich, mit dem Traffic, der dann an der anderen Seite aufhört. Der Klaus, einer unserer Hörer, hat mir sogar geschrieben, er glaubt, dass es dazu führt, dass noch mehr Inhalte hinter Paywalls verschwinden werden. Möglicherweise richtig, also weil die Content-Lieferanten und es geht nicht nur um große Agenturen,
das einfach kommt gar nicht 100%. Wollen,
dass Google damit geht.
Ja, klar, weil du, wenn du kein SEO mehr hast, also kein Search Engine Optimization, das dir Klicks bringt, dann musst du irgendwie anders an dein Geld kommen. Das geht nur mit einer Paywall.
Na klar.
Da hat er vollkommen recht.
Ja. Also es wird spannend, aber Google wird, also gefühlt, so wie ich das lese, wird Google bald schon angekündigt, keine Suchmaschine mehr im klassischen Sinne sein, sondern will eine Antwortmaschine werden. Bin gespannt, was kommt, und vor allem bin ich auch gespannt, wie es ausschaut. Also ob die ihren minimalistischen Standard der Webseite auch nur ansatzweise halten können, weil natürlich wird es jetzt komplexer mit den Eingabemöglichkeiten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die auch versuchen, da einen gewissen Wiedererkennungswert herzustellen und nicht eine komplett neue Seite.
Das ist natürlich dann die komplette Ausrollung von KI, ne? Also wenn du guckst, auf jedem Telefon ist Google die Standardsuchmaschine, also auf fast jedem, also auf jedem iOS und auf jedem Android-Device ist es so.
Ja.
In deinem Browser ist es mit an Sicherheit größerer Wahrscheinlichkeit die Standardsuchmaschine. Das heißt, jeder nutzt dann KI und zwar jeden Tag mehrfach.
Genau, und hat in den AGBs zugestimmt, dass seine Suchbegriffe und Informationen, die du da mit in die Suche integrierst, also deine Dateien, deine Bilder und Videos, wie ich es gerade geschildert habe, natürlich dann auch zum Training der KI genutzt werden können. Oder das heißt, wie hast du letztens gesagt? KI.
Das heißt aber doch auch, dass Google eigentlich sein komplettes Geschäftsmodell umstellt dann. Die müssen ja mit anderen Dingen dann Geld verdienen. Also
ja, aber es wundert mich nicht, weil ihnen wird ja der Rang abgelaufen. Machen wir uns nichts vor. Also ich frage heute auch lieber mal schnell Perplexity, als dass ich eine Google-Suche starte, um mich dann auf Seiten leiten zu lassen, die ich dann erst durchlesen muss, um die Antwort dort zu finden, wenn ich eine spezifische Frage habe. Also war ja jetzt klassischerweise so, du hast irgendwas gesucht und denkst dir, wer könnte das wissen? Dann suchst du den, dann findest du den über Google, gehst auf die Seite, scrollst runter bis zu dem Punkt, wo du die Antwort zu deiner eigentlichen Frage hast. Und ja, jetzt stelle ich die Frage direkt und krieg die Antwort. Und mir ist völlig wurscht, wo die herkommt, solange sie richtig ist.
Also ich sage dazu nur, ist AIprofitable.com, Alphabet, also Google seit 2022, minus 262 Billion Dollar mit dem ganzen KI-Thema. Also,
ich sag mal, was ist? Es dauert noch auf gut Deutsch, ja, aber die wollen halt, die müssen ja wieder die Kohle reinkriegen. Deswegen bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als aggressiv in den Markt zu gehen.
Aber,
und Tobi, uns das Ding unterzujubeln, wo sie nur können.
Das Gute ist ja, das Geld ist ja nicht weg, es hat nur jemand anders.
Ja, aber ich halt nicht.
Ich auch nicht.
Eben. Und ich bin ziemlich sicher, keiner unserer Hörerinnen und Hörer auch nicht.
Wahrscheinlich nicht. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe jetzt so lange diese blöde Terrasse gebaut. Ich lege mich ja jetzt hin. Ich lege mich jetzt auf diese Terrasse und genieße das schöne Wetter.
Recht hast du. Viel Spaß dabei. Danke, Rüdiger.
Danke, Tobi.